Die Apokalypse hat verschiedene Bezeichnungen, das sei einleitend bemerkt. Keine dieser Bezeichnungen ist eindeutig. Apokalypse ist der griechische Ausdruck vom ersten Wort her. Apokalypsis, so beginnt sie im griechischen Text, das heißt also Erschließung, Offenbarung. Und dann heißt sie im Deutschen meistens geheime Offenbarung oder Offenbarung des Johannes. Was es als Inhalt hat, ist den Leuten im Allgemeinen nicht klar. Vom Wort Apokalypse denken sie, das sind also endzeitliche Schreckensnachrichten und also ähnlich wie er von Drohbotschaft geredet hat. Sie haben ja vielleicht den Film in Erinnerung, Apokalypse Now, also dass wir in einer apokalyptischen Zeit leben, das stimmt sicher, wir werden sie im Laufe der Zeit dann begreifen, wie das gemeint ist. Und so ist mir schon verständlich, dass Sie hören wollen, was eigentlich in diesem Buch uns aus der Autorität des lebendigen Gottes gesagt wird. Ich sage Ihnen gar nichts Grundsätzliches, sondern ich werde den ersten Satz der Apokalypse jetzt Ihnen erklären, Wort für Wort. Sie brauchen nicht zu fürchten, dass ich auch weiterhin so langsam arbeiten werde. Aber dieser erste Satz enthält nämlich alles Grundsätzliche zum Thema, was ist die Apokalypse? Und ich muss es also wirklich Wort für Wort erklären. Der erste Satz lautet: Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Das ist der ganze Satz. Offenbarung, also es wird etwas erschlossen, was uns nicht zugänglich ist. Erschlossen aus der Weisheit Gottes, etwas, was wir aber brauchen, um das Leben zu bestehen und den Auftrag zu erfüllen, der uns gegeben ist. Mehr steht da nicht drin, also was es für eine Offenbarung ist, was uns da erschlossen werden soll, das ist noch nicht gesagt. Und zwar ist es eine Erschließung, die uns durch Christus geschenkt wird, die Gott ihm gegeben. Sie dürfen also von den Texten des Neuen Testaments keine dogmatische Präzision erwarten. Die ganzen dogmatischen Definitionen, die fangen an im 4. Jahrhundert, wo die großen christologischen Konzilien gehalten worden sind. Die Heilige Schrift selber spricht noch ganz unbefangen. Und also man darf da diese Dinge nicht jetzt in dogmatische Formeln pressen wollen. Wenn es heißt, Jesu Christi, die Gott ihm gegeben, da könnte man glauben, also dass für den Verfasser der Apokalypse Jesus Christus vielleicht nicht Gott gewesen wäre. Nein, das ist das nicht gesagt, sondern gesagt ist, dass in Jesus Christus Gott zu uns redet. Dass aus Jesus Christus, ob du jetzt ihn als den Gottmenschen ansiehst oder nur das Göttliche in ihm siehst, das ist dann unwichtig, aber jedenfalls aus seinem göttlichen Wissen kommt diese Offenbarung, diese Erschließung, diese Deutung zu uns, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Den Knechten wird gezeigt, denen, die Ja sagen zu ihm. Vielleicht erinnern Sie sich manche von Ihnen an einen Text aus dem 1. Korintherbrief, den ich mit Ihnen seinerzeit gelesen habe, wo davon geredet wird, dass du die Geheimnisse Gottes nur begreifen kannst, wenn du seinen Geist in dir trägst. Im 1. Korintherbrief sagt Paulus, also den Vergleich, er sagt, wir alle haben ein Seelenleben. Sie haben ein Seelenleben, ich habe ein Seelenleben. Wenn ich wissen will, was in Ihrer Seele jetzt los ist, dann muss ich Sie fragen, weil nur Sie allein wissen, was in Ihrer Seele ist. Nur Sie kennen Ihr Inneres. Und dasselbe, sagt dort Paulus, gilt auch von Gott. Nur Gott kennt sich selber. Nur Gott kennt die ganzen Tiefen und Geheimnisse seines Wesens. Es sei denn, dass er seinen Geist verströmen lässt, uns teilhaben lässt an seinem Geist, dann können wir an seinem Erkennen teilnehmen. Wer erfährt also diese Deutung? Wem wird dieses Erkennen geschenkt? Und Sie werden dann sehen, es ist ein unglaublich wichtiges und ein umwerfend trostvolles Erkennen. Aber wer kann dieses Erkennen empfangen? Sie können das Buch lesen und beuteln sich ab und es ist nichts. Dass es ihnen aufgeht, das ist denen geschenkt, die seine Knechte sind, die also ihr grundsätzliches Ja zu Christus gesprochen haben, die an Christus glauben und durch diesen Glauben mit ihm in einer geistigen Einigung sich befinden, sodass sein Geist in uns einströmt. Dieses Einströmen des göttlichen Geistes sind in Paulusbriefen ja sehr häufig, wird das geschildert, dass wir alle durch die Taufe in den Geist Jesu hineingenommen sind, so wie die Glieder von einem Geist durchströmt werden. Also denen ist es geschenkt, das zu begreifen, was bald geschehen muss. Und das müssen Sie jetzt bitte genau hören, weil hier wird gesagt, um was es in der Apokalypse geht. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Also was wird erschlossen, was wird geoffenbart? Das, was bald geschehen muss. Ja, was muss bald geschehen? Nehmen Sie das Zeitwort geschehen und machen Sie daraus ein Hauptwort. Dann haben Sie Geschichte. Es geht um Geschichte. Und zwar es geht um die Geschichte. Um das Geschehen schlechthin. In unserer Sprechweise würden wir sagen, es geht um die Geschichte, ja nicht nur der Welt, nicht nur des Menschen. Es geht um die Geschichte aller geschaffenen Wesen. Um die Geschichte des Kosmos. Diese Geschichte, die ereignet sich, das ist eine Realität. Und wenn du wissen willst, zu was, was soll das eigentlich, dann stehst du an. Es werden sich manche von Ihnen vielleicht mit der Modephilosophie der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts befasst haben, das war die Existenzphilosophie, die letzte Philosophie, seitdem haben wir ja keine mehr. Das bisschen Neomarxismus, das noch herumgeistert, das kann man nicht als Philosophie bezeichnen. Das Denken ist ja erloschen. Nicht? Wir haben nur mehr Hand zum Kassieren und Bauch zum Verdauen. Aber Denken, also das ist Mangelware. Aber damals gab es noch Philosophie in der ersten Hälfte des Jahrhunderts. Sie nannte sich Existenzphilosophie, weil sie diesem Problem nachgegangen ist. Was ist eigentlich Sinn der Existenz? Warum gibt es etwas? Es gibt etwas, das steht fest, aber wieso und weshalb und wozu? Weil den Menschen unseres Jahrhunderts die Sinnfrage unlösbar geworden ist. Das kann ich jetzt nicht weiter besprechen. Sie werden sich erinnern, diejenigen die von Ihnen, die seit Jahren meine Bibelkreise besuchen, werden sich an manche solche Abende erinnern, wo wir sehr deutlich auch bei Prophetenlesungen und Pauluslesungen und so davon geredet haben, dass mit dem Augenblick, wo Gott immer blasser wird und wo schließlich das Gottesbewusstsein erlischt, dass dann der Mensch hineinstarrt in ein schwarzes Nichts. Es gibt tatsächlich für das menschliche Denken, man kann das Denken ausklammern, das tun ja sehr viele, das tun ja fast alle, weil sie es nicht ertragen. Aber solange ein Mensch denkt, hat er nur die Alternative. Entweder ich erkenne Gott, und dann habe ich zumindest die Garantie, dass das Ganze einen Sinn hat, wenn ich ihn auch nicht begreife. Aber Gott hat sich was gedacht damit. Das ist kein Zufall, dass es etwas gibt, dass Existenz existiert. Wenn Gott verschwunden ist aus dem Bewusstsein, dann ist nichts. Dann komme ich aus dem Nichts, bin im Nichts und gehe in das Nichts. Aber nicht nur ich, sondern der Kosmos. Alles ist nur letztlich im Nichts. Bei Sartre lesen Sie ja die berühmte Definition, das Sein ist die Hülle des Nichts. Also in Wirklichkeit existiert nur das Nichts, was ja philosophisch ein Widerspruch in sich selber ist. Das Nichts kann nicht existieren. Aber Logik spielt da keine Rolle mehr bei diesen letzten Aussagen. Nicht? Da verzichtet man lieber auf Logik und sagt, was man empfindet. Und wenn er sagt, das Sein ist die Hülle des Nichts, also das Eigentliche, was es wirklich gibt, ist nur das Nichts. Und was wir als Existenz empfinden, das ist nur eine Hülle, die das Ganze versteckt. Nicht? Und also in einer solchen Zeit ist also die Frage nach dem Sinn des Geschehens, was bald geschehen muss, also was sich ereignet, was da existiert, was da los ist, seit Urbeginn nicht nur unseres Sonnensystems, sondern des Kosmos. Was soll das? Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Also was da geschieht, die Naturwissenschaftler nennen es Evolution, nicht? Dass da ständig etwas im Geschehen ist, es wird immer was. Es ist kein ruhiger Status, sondern da ist eine Entwicklung. Und ja, die muss ja irgendwo münden diese Entwicklung. Jawohl, Offenbarung Jesu Christi, was bald geschehen muss. Gott hat eine Idee, einen Schöpfungsplan, ein Schöpfungskonzept. Und nach diesem Schöpfungskonzept sprach er, es werde. Und es ist geworden. Und dieses Schöpfungskonzept, das kein Mensch kennt, was Gott sich gedacht hat, weiß niemand. Es sei denn, es wird ihm offenbar. Und was dieses Schöpfungskonzept meint, was im Schöpfungsplan Gottes enthalten ist, in dem Augenblick, als er sagt, es werde, das muss sich verwirklichen. Es muss ja geschehen. Es kann ja gar nicht sein, dass Gott etwas will und es wird nicht. Es muss geschehen. Und da werden Sie dann im Lauf der Lektüre, werden Sie dann dahinter kommen, dass da also diese unglaubliche Synthese, dieses Zusammenklingen von göttlicher Planung, die unverrückbar gültig ist und sich unaufhaltsam realisieren muss. Sonst ist es nicht göttliches Wort und göttlicher Wille. Und auf der anderen Seite ist dieser göttliche Plan so grandios, dass er dem Geschöpf die Möglichkeit gibt, sich zu verweigern, den Plan nicht anzunehmen, den Plan nicht mitzuvollziehen, dem Plan entgegenzuwirken. Und das kann er sich leisten, so dumm geredet von Gott, aber wir können nur in menschlichen Ausdrücken reden, er kann sich das leisten, weil er dennoch, auch unter der Voraussetzung, dass das Geschöpf sich verweigert, dennoch sein Ziel erreicht. Da hat Peter Lippert einen sehr schönen Vergleich in einem seiner Bücher, Sie kennen vielleicht, ich habe es öfters zitiert, dieses der Mensch Job redet mit Gott, und dort ist die Frage an Gott, wo es dort heißt, wenn man dich nach Ewigkeiten einmal fragen würde, so wenig hast du darauf geachtet, und dann würdest du sagen, doch, ich erinnere mich jetzt, es war da etwas, sie redeten wirres Zeug und sie stießen sich gegenseitig auf den Wege, während ich sie heimführte. Stellen Sie sich vor, diesen grandiosen Vergleich, die Völker der Erde wie ein Rudel Buben, die sich anspucken und treten und boxen und hauen. Ja, es war da etwas, sie redeten wirres Zeug und sie stießen sich gegenseitig auf den Wege, während ich sie heimführte. Sie haben das gar nicht bemerkt, dass ich meinen Plan durchgezogen habe. Ich habe sie ruhig boxen lassen und spucken lassen und schreien lassen. Nicht? Da ist dieses Geheimnis, dass Gott sein Werk durchzieht, seinen Plan verwirklicht, auch unter der Voraussetzung, dass das Geschöpf Nein sagt dazu. Damit haben Sie also jetzt ungefähr einen ersten Einblick, um was es da geht. Noch ein Wort muss ich erklären. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen. Zeigen, das ist etwas Bildhaftes. Nicht, wir sind im Allgemeinen gewohnt, dass die Botschaft Gottes an uns, das beginnt mit dem Abraham und das geht über die Propheten des ganzen Alten Testaments und vollendet sich in Jesus Christus, diese Botschaft kommt zu uns im Wort. Und wir sollen das Wort hören. Wer Ohren hat, der höre. Hier ist nicht vom Wort, obwohl auch Wortbotschaft in der Apokalypse vorkommt, sondern hier wird gezeigt. Das sind Bilder. Und zwar deswegen, weil die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss, kundgetan hat es durch seinen Engel, also einen Boten, den er seinem Knecht Johannes, das ist der Apostel Johannes, gesandt hat und so bezeugt dieser das Wort Gottes, das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er gesehen hat. Diejenigen von Ihnen, die seinerzeit dabei waren, wie wir Propheten gelesen haben, die werden sich erinnern, wie ich Ihnen versucht habe, das Wesen der prophetischen Schau ein bisschen zu erklären, weil beim Mose heißt es schon, also brennender Dornbusch und aus der Flamme die Stimme Gottes und beim Jesaja diese Vision bei der Berufung im Tempel und so. Nicht? Also da waren Szenen, da waren Bilder, da waren Ereignisse, in denen die Propheten Botschaften empfangen haben. Das ist ungefähr also das Gleiche, was wir im Neuen Testament die Mystik nennen. Die mystische Gottschau, Mystiker haben auch also eine innere Erfahrung, die sie dann nur in Bildern wiedergeben können. Eine innere Erfahrung, wo Gott ihnen sich zu erkennen gegeben hat, die ist aber wortlos und bildlos. Und wenn sie es dann Wenn Sie es dann jemandem mitteilen wollen, können Sie nur mit Vergleichen reden. Und damit werden Sie also immer wieder konfrontiert werden in der Apokalypse, und ich werde versuchen, Ihnen zu helfen, eine Bildsprache zu verstehen. Das sind wir ja nicht gewohnt, nicht? Wir sind Europäer, und die europäischen Sprachen sind Abstraktionssprachen, also Begriffssprachen. Wir übertragen alles in Begriffe, in Abstraktionen, während der Orientale in Bildern redet. Und die Bildsprache ist auf der einen Seite viel eindrucksvoller, aber auf der anderen Seite natürlich völlig unpräzis. Wenn du genau etwas definieren oder sagen willst, musst du mit Begriffen arbeiten. Und dass hier also in der Bildsprache immer wieder nur Vergleiche gesagt werden. Das, was mir innerlich aufgegangen ist, was mir geschenkt worden ist an Erkenntnis, das kann ich ungefähr so oder so vergleichen. Deswegen haben Sie kaum ein Wort in der Apokalypse so häufig wie das Wörtchen wie. Wenn wir halbwegs durchkommen, werden wir heute die erste große Christusvision lesen. Da werden Sie zum Beispiel hören: Ich sah inmitten der Leuchter eine Gestalt wie des Menschen Sohn, die Hüfte umgürtet mit goldenem Gürtel, sein Haupt und seine Haare weiß wie schneeweiße Wolle, seine Augen wie Feuerbrand, seine Füße wie Erz im Ofen geglüht, seine Stimme wie das Tosen vieler Wasser. Also das heißt also nicht, ich habe jetzt eine Gestalt gesehen mit Augen, aus denen Blitze kommen. Das heißt nicht, ich habe eine Gestalt gesehen, wo ich gehört habe, seine Stimme wie das Tosen vieler Wasser ist. Nein, ich bin mir inne geworden, dass Gottes Wort so überwältigend und so gültig und so überragend ist, dass ich es nur vergleichen kann mit dem Tosen vieler Wasser. Nicht? Also damit müssen Sie rechnen, dass Sie in einer Bildsprache diese Botschaften empfangen und dass wir immer wieder gezwungen sind, weil wir Bildsprache nicht gewohnt sind, das in unsere Begriffssprache zu übertragen, wodurch es natürlich dann staubtrocken wird. Das Bild ist ja lebendig und blutvoll. Der Begriff ist eiskalt. Also, und er bezeugt, sehen Sie, dieser Knecht Johannes, das ist der Apostel Johannes, das steht eindeutig fest, meine Freunde, dass es sich wirklich um den Apostel Johannes handelt, obwohl es gar nicht hier näher gesagt wird, kann ja jeder Johannes heißen, nicht? Das steht ja nirgends. Aber die ganze Tradition des zweiten Jahrhunderts, also da waren teilweise noch die Zeitgenossen des Johannes, haben da noch gelebt, bezeugt eindeutig, wir haben eine Menge Schriften aus dem zweiten Jahrhundert, dass das allgemeine Überzeugung war, dass es vom Apostel Johannes geschrieben ist, und außerdem ist es mit der Johannesliteratur des Neuen Testaments, also Johannes Evangelium und Johannes Briefe, sowohl in der Sprachgestalt als auch in der Ideenwelt völlig übereinstimmend. Also es ist eindeutig johannäisch, und zwar johannäisch vom Apostel her. Und weil er diese Dinge also geschaut hat, wobei Schauen bitte kein Fantasiebild ist, sondern ein Schauen ist eine innere Erkenntnis, die man dann in Bildern wiedergibt. Weil er das geschaut hat, ist er ein Zeuge. Er bezeugt das Wort Gottes, das Zeugnis Jesu Christi. Ein Zeuge ist nur jemand, der aus Erfahrung redet. Nicht einer, der eine Mitteilung irgendwo erhalten hat. Nicht, wenn ich in der Zeitung heute in der Früh gelesen habe, das weiß ich, 10.000 Leute oder wie viele, keine Ahnung, aber beim Faschingsumzug waren und ihnen das weiter sage, dann gebe ich ihnen eine Information, aber kein Zeugnis. Wenn ich aber dort gewesen bin und es erlebt habe und sage, also unglaublich, so und so viel habe ich also vor mir gehabt und von da bis da hat die Menschenmasse gereicht, dann bin ich ein Zeuge. Ein Zeuge ist nur einer, der von der Erfahrung her redet und aus seiner Erfahrung Kenntnis hat. Und da ist also Zeugnis. Die ganze Apokalypse ist Zeugnis von inneren Erfahrungen, die eben in mystischer Schau dem Johannes geschenkt worden sind. Selig, wer es liest und die Worte der Weissagung hört und bewahrt, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Was heißt nahe? Es ist da. Du stehst ja mittendrin. Du stehst in dem Geschehen mittendrin. Das ist nicht irgendwo oder irgendwann, sondern das ist jetzt in unmittelbarster Nähe. Das geht dir und an die Haut und unter die Haut. Und deswegen ist es für dich so wichtig, selig, wer es liest, also selig, wem das aufgegangen ist, wer das empfängt, diese Botschaft, und sein Leben danach ausrichtet. Daraus die Konsequenzen sieht, und Sie werden sehen, es gibt also tolle Konsequenzen für unser Leben aus der Apokalypse. Johannes an die sieben, und jetzt, also das Ganze ist in die literarische Form, eines apostolischen Sendschreibens gegossen. Daher beginnt jetzt also die Überschrift dieses Sendschreibens. Ein solches Sendschreiben hat immer das gleiche Modell. Der Absender nennt sich, er nennt an zweiter Stelle die Adressaten, an wen er sich wendet, und an dritter Stelle ein Gruß an den Adressaten. Das haben Sie also jetzt hier, Johannes an die sieben Gemeinden in Asia. Ich übersetze es so, das heißt, ich übersetze es nicht, weil es deutlicher ist. In meiner Übersetzung steht Kleinasien. Es handelt sich in Wirklichkeit um die Provinz Asia. Das heutige Kleinasien, also die heutige Türkei, war in vier oder fünf römische Provinzen aufgeteilt. Und der nordwestliche Teil, also bis ungefähr, ja, fast die ganze Westküste und das dazugehörige Hinterland, das war die Provinz Asia mit der Hauptstadt Ephesus. Und an die sieben Gemeinden in Asia, also sieben, das müssen Sie jetzt gleich in Betracht ziehen, die Zahl sieben kommt sehr häufig vor in der Apokalypse, ist eine der vielen Symbolzahlen. Sie dürfen schon im Alten Testament mit Ziffern nicht in unserem Sinn rechnen. Das sind sehr viele Ziffern, die drin die symbolischen Wert haben. Also wenn wir da hören, sieben Gemeinden, da sind nicht gemeint 6 plus 1 oder 3 plus 4, sondern da ist 7 ist das Zeichen der Vollendung. Man weiß nicht genau, woher das stammt, warum also im ganzen orientalischen Raum 7 als Symbolzeichen, Symbolwort, Symbolzahl für Vollendung ist. Und man vermutet, dass es aus den Mondphasen abgeleitet ist, weil die älteste Zeitzählung ist nicht die Sonnenzeit, sondern die Mondzeit. Und man hat also genau die vier Phasen des Mondes, 4 mal 7 Tage ist eine Mondtour, nicht? Also vom Vollmond zu Vollmond sind diese 4 mal 7. Und man vermutet, dass von hierher die Zahl 7, das geht ja weit in die vorgeschichtliche Zeit zurück, diese ganze das Symboldenken, und dass es von daher stammt. Jedenfalls also die sieben Gemeinden, das sind nicht einfach 7 beliebige Diözesen, Gemeinde ist das, was wir heute Diözese nennen. Das ist nicht beliebig, sondern das heißt einfach die Gemeinden, und zwar alle miteinander, der Provinz Asia. Also die Kirche der Provinz Asia, wahrscheinlich überhaupt einfach als Modell für die Kirche schlechthin, aber die Provinz Asia betrifft es, weil der Inhalt dessen, was die Apokalypse berichtet, sich also dort größtenteils abgespielt hat. Johannes an die sieben Gemeinden in Asia, Gnade euch und Friede von ihm, der ist, der war und der kommt, und von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten, dem Herrn der Könige der Erde, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst und uns zu einem Königreich, zu Priestern vor Gott, seinem Vater, gemacht hat, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Da ist also ein greifend tief, also theologisch und religiös, unglaublich tiefer Gruß. Johannes an die sieben Gemeinden in Asia. Gnade euch und Friede. Gnade ist ein Wort aus dem griechischen Denken. Die Griechen haben sich gegrüßt mit Chaire. Und Chaire heißt freue dich. Und das dazugehörige Hauptwort heißt Charis. Und Charis ist im ganzen Neuen Testament für Gnade verwendet. Also ist das Wort Gnade eigentlich also ein griechischer Ausdruck für das Heil und die Freude und das Licht, das uns von Gott geschenkt ist. Das ist Gnade. Und Friede, das ist der jüdische Gruß. Man hat sich gegrüßt mit Shalom. Heute noch grüßen sie mit Shalom. Shalom heißt Friede. Und zwar Friede, nicht in dem Sinn, wie uns das Wort Friede geläufig ist, als Nicht-Krieg, sondern Friede, Shalom, ist der Paradiesesfriede. Der göttliche Friede, das ist der Friede der totalen Harmonie, wo Gott und die Schöpfung untereinander eins sind in Liebe. Das ist ja der Paradiesesbegriff, nicht? Das heißt Shalom. Deswegen sagt ja Jesus, meinen Frieden gebe ich euch, meinen Shalom, nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich in euch. Dieser Friede, der bricht ein, dort wo Christus die Herrschaft antritt, in dieser Welt. Und so ist also da hier mit dem Gruß, der uns ja von Paulus her bekannt ist, nicht wir grüßen ja zu Beginn der Messe mit dem Gruß, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist also der Gruß, der in den paulinischen Gemeinden üblich gewesen ist. Sie haben es in jedem Paulusbrief, diesen Gruß. Und zwar deswegen, weil die Gemeinden, speziell die paulinischen Gemeinden, ja zusammengesetzt waren aus Griechen und Juden. Dass jeder sich in seinem religiösen Denkmodell angesprochen weiß, dass also die Erfüllung dessen, was er vom göttlichen Heil erwartet, in Jesus Christus ihm geschenkt ist. Von diesem Jesus Christus. Und jetzt haben sie hier eine Grußformel, von wem also diese Gnade und dieser Friede uns zukommt, die also theologisch ganz tief ist, weil sie rein trinitarisch ist. Also da ist die Dreifaltigkeit, ist dort natürlich damals noch nicht, ich habe früher von der Dogmatik geredet, dogmatisch definiert, dogmatisch aufgearbeitet. Sie ist im Bewusstsein der Gläubigen, im Bewusstsein der Christen. Aber wenn du die gefragt hättest, wie stellt sich euch das vor, ein Gott und drei Personen, das Wort Person hat damals doch gar nicht existiert. Nicht? Man, dieser Ausdruck für diese Dreiheit in Gott, das ist alles sehr spät auf den Konzilien dann diskutiert worden und beraten, und man hat es versucht dann in Definitionen zu gießen, um genau, also wie soll ich sagen, darüber geistig verfügen zu können. Das war damals noch nicht, aber sie haben hier dafür wieder in einer Sprache, die grandios ist, diesen dreifaltigen Gott in seiner ganzen leuchtenden Größe und Einmaligkeit. Er, Gnade und Friede von ihm, der ist, der war und der kommt. Dann haben sie den Vater, aber auch der Vater ist wieder dreifach ausgesagt. Immer ist diese Dreierformel, die für das Wesen Gottes kennzeichnend ist. Er ist, er war und er kommt. Er wehst in Zeitlosigkeit. Du bist in die Vergänglichkeit hineingestellt. Das heißt in die Zeit. Zeit misst ja das Vergängliche. Er ist der Seiende. Er ist, er war und er kommt. Das ist nur in unserer Sprache. Bei ihm gibt es kein Gestern, kein Heute und kein Morgen. Er ist. Und von den sieben Geistern vor seinem Thron, da haben sie die Fülle des Geistes, das ist das, was wir dann sagen, die dritte göttliche Person, der Heilige Geist. Und von Jesus Christus, das ist die zweite göttliche Person. Die Reihenfolge ist hier im Neuen Testament sehr oft umgekehrt. Genau wie bei den göttlichen Tugenden. Wir sagen Glaube, Hoffnung, Liebe. Bei Paulus haben sie Glaube, Liebe, Hoffnung. Und so ist es auch mit der Dreifaltigkeit. Sie haben fast überall, wo dreifaltige Formen auch bei Paulus sind, haben sie die Reihenfolge Vater, Geist, Sohn. Aber das ist für uns nicht wichtig jetzt. Aber sie haben es hier auch. Da haben sie die Fülle des Geistes, sind bei den sieben Geistern. Die bekommen sie dann sehr häufig oder halt mehrere Male in der Apokalypse. Und von Jesus Christus und von ihm wieder. Jesus Christus wird in drei Formulierungen dargestellt. Da hast du wieder die Trinität als letzten Hintergrund des Vaters, des Geistes und des Sohnes. Vom Sohn wird gesagt, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Herr der Könige der Erde. Nicht, da könnte man jetzt über jedes dieser drei Attribute eine Predigt halten und könnte dadurch dem Geheimnis Christus tatsächlich einen Schritt näher kommen. Ich kann es nur andeuten. Und von diesem dreifaltigen Gott, nein, von Christus, von diesem Christus, in dem der dreifaltige Gott sich an uns erschlossen hat, mit uns Kontakt aufgenommen hat. Von diesem Christus heißt dann weiter, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst und uns zu einem Königreich, zu Priestern vor Gott, seinem Vater, gemacht hat, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Und damit haben sie eigentlich jetzt schon in einem ersten Umriss den Inhalt der ganzen Apokalypse, wenn wir nämlich im Lauf dieses Buches dann draufkommen, was eigentlich passiert, was wirklich geschieht, was bald geschehen muss, dann werden wir draufkommen, dass dieses Geschehen gelenkt wird von Christus. Der dreifaltige Gott hat sich in Christus an die Welt gewendet, sich dieser Welt angenommen, und in Christus führt nun der dreifaltige Gott den Plan durch, der von Anfang an für diese Schöpfung vorhanden gewesen ist. Und so wird das Ganze zu einem Buch, also zu einer Botschaft von Christus selbst. Man hat es ja früher sehr häufig bezeichnet als das fünfte Evangelium, dass die Apokalypse das fünfte Evangelium ist, während die vier uns bekannten Evangelien vom historischen Leben Jesu handeln, ist das fünfte Evangelium von dem Verborgenen, von dem in der Kirche und in der Welt verborgenen Christus, der in der Geschichte verborgen wirksam ist, aber der Einzige, der die Geschichte geschehen lässt, der das ganze Geschehen wirklich also durchzieht. Zum Verständnis dieses also geheimnisvollen Geschehens, was da bald geschehen muss und was durch Christus realisiert wird, möchte ich Ihnen noch den Begriff des Symptoms zur Überlegung geben. Nicht wahr, ein Symptom, das ist uns aus der Medizin bekannt, ein Symptom, das ist ein nach außen hin erkennbares, sichtbares Zeichen einer verborgenen Krankheit, eines verborgenen Geschehens im Organismus. Symptome können Sie wahrnehmen, nicht? Früher hat es einmal Schwindsucht gegeben, jetzt gibt es ja Gott sei Dank fast keine Tuberkulose mehr, aber die hast du sofort erkennen können, nicht? Diese Friedhofsröseln, die Leute gehabt haben, Blut haben sie gespuckt und schweißige Hände haben sie gehabt und sehr häufig gefiebert, also das waren eindeutige Symptome. Wenn man sie gefragt hätte, ja was ist denn das, die Tuberkulose, hätten sie gesagt, ja das weiß ich nicht. Nicht? Da muss der Fachmann, der müsste ihnen erklären, was ein Tuberkelbacillus ist und was diese Tuberkelbazillen, was die also für eine Wirkung, was die anrichten im Organismus, das kann nur der Fachmann. Der Laie sieht nur Symptome, weiß aber nicht, was wirklich vor sich geht in dem Patienten. Und so sehen wir, wenn wir die Weltgeschichte und die Kosmosgeschichte anschauen, wir sehen nur Symptome, was wirklich passiert, was wirklich also in der Verborgenheit sich abspielt, das wissen wir nicht. Das wird uns hier geoffenbart und es wird dann zu einer einzigen Verherrlichung Christi, dass er dann plötzlich in unser Bewusstsein tritt, als der, der diese Schöpfung zu ihrem Heil führt, zu dem Heil, das von Anfang an in der Idee des Schöpfers vorgesehen war. Und so schließt dieser einleitende Teil jetzt mit dem Lobpreis Christi, wenn es dann heißt, siehe, er kommt auf den Wolken, Vers 7 ist das. Und sehen wird in jedes Auge auch, die ihn durchbohrt haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Völker der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht der Herr, Gott, der ist, der war und der kommt, der Allherrscher. Und wenn jemand von Ihnen noch das Buch mit sieben Siegeln in Erinnerung hat, dieses wunderbare Oratorium von Franz Schmidt, ich bin das A und das O, so fängt es ja an. Ich glaube, der Bass oder der Bariton, ich weiß nicht, was unvergesslich ist. Also da im Ohr diese Stimme aus der Ewigkeit. A und O sind erster und letzter Buchstabe im griechischen Alphabet. Also es kommt alles von Gott und es mündet alles in Gott. Nicht, was wir früher gesagt haben, die Existenz im Nichts. Ich bin das A und ich bin das O, spricht der Herr. Es kommt wieder er, der Dreifaltige. Der Herr, Gott, der ist, der war und der kommt, der Allherrscher. Und nun beginnt eigentlich schon der laufende Text. Das ist Vers 9, die Einleitungsvision, also eine erste Erkenntnis, die dem Johannes geschenkt wird, und zwar eine Erkenntnis dieses Jesus Christus, der als der eigentliche Herr der Geschichte am Anfang des ganzen Buches uns vorgestellt wird. Ich, Johannes, euer Bruder und Gefährte in der Trübsal, im Reiche Gottes und in der geduldigen Erwartung Jesu, ich war um des Wortes Gottes, des Zeugnisses willen auf der Insel, die Patmos heißt. Am Tag des Herrn ward ich im Geist entrückt und hörte hinter mir eine starke Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Also, wie hat sich das Ganze abgespielt? Ich, Johannes, euer Bruder und Gefährte in der Trübsal im Reiche Gottes und in der geduldigen Erwartung Jesu. Überlegen Sie diese drei Aussagen. Sie enthalten das Selbstverständnis der Christen von damals, was die also über sich selber sagen, wer sind wir eigentlich, wir Christen. Das Kennzeichnende für uns, wir sind Gefährten in der Trübsal. Im Jahr 81 nach Christus hat Domitian die Regierung übernommen und hat bis 96 regiert. In der Regierungszeit des Kaisers Domitian sind zum ersten Mal die Christenverfolgungen über das Gesamtreich ausgebrochen. Bis dahin waren Christenverfolgungen auf Rom lokalisiert. Unter Domitian ist die erste große und sehr radikale Christenverfolgung im ganzen Römischen Reich in Szene gesetzt worden. Und in diese Zeit hinein, wo die Christen also wirklich von heute auf morgen nicht wussten, wann sie abgeholt werden. Das ist also ganz, ganz konsequent, wie in der Nazizeit ist das zugegangen. Wenn du angezeigt worden bist oder ein Spitzel dich beobachtet hat, dass du da in diese geheimen Versammlungen gehst, Eucharistiefeier, dann haben sie dich abgeholt. Und dann bist du vor eine Kommission geführt worden und die Kommission hat dich befragt, ob du bereit bist, dem Kaiserbild zu opfern. Weil die Christen waren angeklagt des Hochverrates, sie anerkennen das, die Gottheit des Kaisers nicht. Die römischen Kaiser haben sich seit Augustus schon Götter nennen lassen. Schon der Augustus hat den Titel Theos geführt, also Gott, aber sie haben es nicht erzwungen. Aber unter Domitian ist dann die Anerkennung des Kaisers als Gott und die Anbetung des Kaisers ist dann vorgeschrieben worden und war eine Art Staatsgrundgesetz und wer das nicht tut, ist also des Hochverrates schuldig. Dabei waren die Römer in ihrer Gesetzgebung unglaublich großzügig und liberal. Es konnte jede Religion und jeder Kult und alles konnte also völlig ungehindert getan werden, vorausgesetzt, dass die Anbetung des Kaisers gesichert war. Und das war der Punkt, wo die Christen natürlich sich verweigert haben. Und da musst du also, und dann war ein kurzer Prozess. Da war also, das Kaiserbild ist dort gewesen bei der Kommission und da war eine Glutpfanne, wie wir es heute in der Kirche gehabt haben und daneben war eine Schale mit Weihrauch und du hast gar nichts anderes machen müssen. Ein paar Weihrauchkörnchen nehmen, in die Glutpfanne schmeißen und dich verneigen. Aus, hast eine Bestätigung bekommen, im Wiener Völkerkundlichen Museum können Sie es anschauen, die Libelli haben sie geheißen, das sind so Zettel, Pergamentzettel, wo die Kommission bestätigt, dass der Herr sowieso oder die Frau sowieso dem Kaiserbild geopfert hat und daher unverdächtig und also unbelastet sind. Das ist die Trübsal. Ich, Johannes, euer Bruder und Gefährte in der Trübsal. Ich bin noch billig rausgekommen, sagt der Johannes, weil ich zufällig einen gnädigen Richter gehabt habe, der hat mich nur in die Verbannung geschickt. Mich haben sie also nicht hingerichtet. Ich, Johannes, euer Bruder und Gefährte in der Trübsal, im Reiche Gottes, wir sind Gefährten nicht nur in der Trübsal, ja in der Trübsal auch, aber wir werden mit der Trübsal fertig, weil es etwas Stärkeres gibt als den Kaiser, es gibt die Herrschaft Gottes. Und diese Herrschaft Gottes, zu der wir dazugehören, wir gehören zum Reich Gottes, zu seiner Familie, zu seinem Volk, das kann uns keine Hinrichtung, niemand kann uns das nehmen, es kann nur sich vollenden. Das Dazugehören zur Herrschaft Christi kann sich nur vollenden. Und deswegen ist also unsere Trübsal aufgelichtet durch die Zugehörigkeit zum Reiche Gottes und in der geduldigen Erwartung Jesu, weil letztlich das letzte Wort in unserem Leben er sprechen wird. Deswegen warten wir. Wir sind voller Zuversicht und warten in Geduld auf seine Wiederkunft. Und ich war also euer Gefährte, in der Trübsal im Reiche Gottes und der geduldigen Erwartung Jesu. Ich war um des Wortes Gottes, des Zeugnisses Jesu willen, also deswegen, weil ich mich also zu Christus bekannt habe, auf der Insel, die Patmos heißt. Man macht ja heute sehr große Reisen im Allgemeinen, vielleicht waren so und so viele von Ihnen schon auf Patmos. Es ist eine Insel, sehr knapp vorgelagert dem kleinasiatischen Festland, südwestlich von Ephesus. Eine Insel, da haben sie heute ein Johanneskloster drauf und eine Höhle der Apokalypse, wo angeblich der Johannes in der Höhle, was vielleicht möglich ist, weil man hat ja damals sehr viel in Höhlen gewohnt. Also es ist durchaus möglich, dass diese Tradition stimmt, dass er in dieser Höhle die Apokalypse geschaut und geschrieben hat. Also ich war um des Zeugnisses Jesu willen auf der Insel, die Patmos heißt. Am Tag des Herrn, das ist also der Sonntag, der Tag der Auferstehung. Schon in der ersten apostolischen Zeit haben sie den Sabbat kassiert und anstelle des Sabbat den Tag nach dem Sabbat, weil Jesus ist am Tag nach dem Sabbat auferstanden und so ist schon in der Apostelgeschichte berichtet, dass der Tag des Herrn der Tag nach dem Sabbat war. Am Tag des Herrn ward ich im Geist entrückt. Und da haben Sie jetzt also in einer solchen Aussage, wie das zugeht. Diese Ekstase nennen wir es. Die Ekstase, das sind Dinge, die man aus der Mystik kennt. Die Ekstase ist vielleicht also ein gnadenhaftes Analogon, also ein gnadenhafter Parallelfall zu dem, was wir in der natürlichen Psychologie auch kennen, das ist die Trance. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ein Medium ist und was ein Trance-Zustand ist. Ich kann Ihnen das jetzt nicht erklären, aber die, die es wissen, also werden schon wissen, was ich meine. Im Trance-Zustand ist ja auch die Körperlichkeit fast ganz ausgeschaltet. Ich weiß nicht. Kreislauf immer langsamer und so weiter. Also die Leiblichkeit ist völlig ausgeschaltet im Trance-Zustand. Und in diesem Trance-Zustand ereignen sich dann Erkenntnisse, aber auf natürlicher Ebene. Zum Beispiel das Gleiche, was man sonst beim Hellsehen nach erkennen kann. Solche Dinge gibt es auf natürlicher Basis. Und wenn das Ganze, die Gnade baut ja immer auf der Natur des Menschen auf. Und wenn nun auf dieser Fähigkeit des Menschen ohne Beteiligung der Sinne und der Leiblichkeit Erkenntnisse zu gewinnen, also im rein geistigen Bereich, wenn das nun durch die Gnade auf Gott hin orientiert ist, dann ist diese Ekstase, das ist also wie gesagt, im gnadenhaften Bereich das Gleiche, was im natürlichen Bereich die Trance ist. Und in dieser Ekstase, da die wissen die auch von sich nicht. Die sind also in einer völligen Entrücktheit, denken Sie an die Bernadette bei der Grotte in Lourdes, nicht? Das war ein typisches Zeichen für Ekstase. Und hörte hinter mir eine starke Stimme wie von einer Posaune. Der hat natürlich nichts gehört. Da ist sein Trommelfell ist nicht da berührt worden, sondern ihm ist inne geworden eine Stimme, die ihn ruft. Aber die war so eindringlich, dass er jetzt wie eine Posaune, nicht? Eine Stimme wie von einer Posaune. Diese Stimme, die mich also zwingt, hinzuhören, der ich gar nicht entgehen kann, diese Stimme, die herrisch und einfach mich mit Gewalt ergreift. Was sagt die Stimme? Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden nach Ephesus, Myrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea, haben wir schon früher gesagt, hier sind nur die Namen aufgeführt, wobei eben sieben einfach herausgenommen sind, und zwar sind es die sieben Gerichtsstädte. Man weiß genauso, wo die Bezirksgerichte waren, das sind die sieben Gerichtsstädte in der Provinz Asia, und sie sind alle, diese sieben Städte, gelegen an der römischen Poststraße, sodass also mit diesen sieben Namen für den damaligen Leser, uns sagt das natürlich nichts, aber für den damaligen Leser, also plötzlich das ganze Imperium Romanum, dieses gewaltige römische Reich, das ja damals seine größte Ausdehnung gehabt hat, von Schottland bis nach Indien hinunter, nicht? Und von der Mitte der Sahara bis ins Mittelgebirge in Deutschland. Das war ein unvorstellbares Reich und von einer genialen Verwaltung. Die Römer waren ja also wirklich einmalig. Es hat es nie wieder gegeben. Nie wieder hat ein Volk hunderte von Völkern und Stämmen und Kulturen und Sprachen beherrscht. Und zwar so, dass die glücklich waren darüber. Die waren, da war jeder dankbar, wenn er dazugehört hat. Nur die Juden nicht. Die Juden haben gesagt, wir sind niemandes untertan. Wir sind nur Gottes Volk. Und wir sind niemand, der macht dem Kaiser nicht untertan. Und das waren ja dann die ständigen Aufstände, wo die Römer dann kurz einen Prozess gemacht haben und im Jahr 70 den Krieg geführt haben gegen Israel und alles zerstört haben, Jerusalem zerstört und das Volk umgebracht und den Tempel, das ist alles hingewiesen. Nicht? Das ist also wirklich kein Stein auf dem anderen geblieben. Das sind also diese Städte, und da ist nun der Rahmen des ganzen Geschehens auch für uns irgendwo spürbar, eben das große, gewaltige römische Reich und die kleine, verschreckte und verschüchterte Schar der Christen. Ich wandte und jetzt, ja, 10 Minuten geben Sie mir noch. Ich wandte mich um, die Stimme zu schauen, die zu mir sprach, und wie ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter, und inmitten der Leuchte eine Gestalt wie des Menschen Sohn, umhüllt von einem lang herabwallenden Mantel und die Hüfte gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Und da versuchen Sie bitte jetzt mir zu folgen, weil das ist also eine der eindringlichsten Eingangsvisionen oder überhaupt Schlüsselvisionen der ganzen Apokalypse, die Begegnung mit Christus, die Schau, wer da mit mir spricht. Wie ich mich umwandte, die Stimme zu schauen, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter eine Gestalt wie des Menschen Sohn. Am Schluss des Kapitels heißt dann, die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden selbst. Also die Deutung wird hier selber gegeben. 7 Gemeinden, 7 goldene Leuchter, also die Kirche. Wir sagten, diese 7 Gemeinden sind die Kirche von Asia, die Diözesen. Eine Diözese, ein goldener Leuchter. Da müssten wir die ganze Kostbarkeit jetzt dessen, was Kirche ist, ahnen. Das würde ja wieder ein Vortrag von 2 Stunden erfordern. Um zu sagen, warum ist Kirche goldener Leuchter? Und warum ist sie leichter? Warum geht Licht? Was geht da für ein Licht aus? Würde sich sehr lohnen, wissen Sie, gerade in unserem Zeitalter, wo die Papstreisen Weltkirche auf eine Weise bewusst machen, wie man das nie gekannt hat. Und wo wir heute ein Gottesvolk von 5 Kontinenten sind, in allen Völkern, Stämmen, Nationen und Sprachen. Und wo für viele dieser Völker Kirche das einzige Licht ist. Der einzige Schimmer von Zuversicht, von Hoffnung, von Rettung, von Geborgenheit, von Bejahung, von Wert. Kirche, diese 7 goldenen Leuchter. Ja, aber wo haben die ihren Wert her? Wieso ist Kirche etwas so Kostbares? Wieso ist Kirche etwas so Leuchtendes? Inmitten der 7 Leuchter eine Gestalt wie des Menschen Sohn. Nach außen siehst du nur die 7 Leuchter. Das ist die äußerlich sichtbare Gestalt der Kirche. Aber ihr Geheimnis siehst du nicht. Ihr Geheimnis ist des Menschen Sohn inmitten dieser 7 Leuchter. Von ihm stammt das alles, die ganze Kostbarkeit. Wir wollen jetzt die Kirche nicht glorifizieren, sie hat auch sehr viele menschliche Züge. Aber diese menschlichen Züge können an ihrer Kostbarkeit nichts ändern. Und also das Geheimnis dieser Kostbarkeit, das Geheimnis dieses unvergänglichen Lichtes, das von dieser Kirche in die Welt hinausstrahlt, ist er. Und zwar er, des Menschen Sohn, also Christus, in welcher Funktion, umhüllt von einem lang herabwallenden Mantel und die Hüfte gegürtet mit goldenem Gürtel. Das ist das Gewand des Hohenpriesters. Und was ist der Hohepriester in Jerusalem gewesen? Er war nicht nur oberster Priester, also nicht nur oberste religiöse Instanz, er war seit dem Untergang der davidischen Dynastie auch Regierungschef. Also er war ein Priesterkönig, ein königlicher Priester. Das ist Königtum und Priestertum in einer Person vereinigt. Das ist der hohe Priester gewesen. Und das war sein Gewand. Also Christus als der königliche Priester, der priesterliche König, wie wir ihn ja aus anderen Bibellesungen kennengelernt haben, wenn wir von der Gottesherrschaft geredet haben oder wenn wir vom Priestertum geredet haben, und in Christus ist die Herrschaft Gottes auf dieser Erde angebrochen. Das Königreich Gottes ist angebrochen und hat begonnen. Und dieses Königreich erwirbt er durch sein Priestertum, dadurch, dass er auf den Altären dieser Kirche ununterbrochen diese Kirche, ununterbrochen diese Welt mit dem Vater versöhnt und den Strom der Gnade nicht abreißen lässt. Das ist Wandlung, der Leib, der hingegeben, das Blut, das vergossen wird. Und in dieser Kirche durch die Eucharistiefeier die Menschen in die Auferstehung Christi mit hineingenommen werden, in das neue Leben, in das gottgeeinte Leben, das Leben der Gnade, in dieses Leben des Lichtes, ist er also das Geheimnis dieser 7 goldenen Leuchter. Und dann wird von ihm noch weiter geschildert, das haben sie alles auf dem gelben Zettel, den sie ja zugeschickt bekommen haben. Sein Haupt und seine Haare waren weiß wie schneeweiße Wolle. Das ist entnommen, Sie haben ja sehr viele dieser Bilder aus der Prophetenliteratur des Alten Bundes, weil dort die ähnliche Erkenntnisse waren, die dann von den Propheten der damaligen Zeit mit solchen Bildern wiedergegeben worden sind und die verwendet nun Johannes auch. Das ist aus Daniel, sein Haupt und seine Haare waren weiß wie schneeweiße Wolle, da ist von Gott gesagt, dass er auf einem Throne saß und sein Haar war schneeweiß wie schneeweiße Wolle, wahrscheinlich irgendwo. Die Zeitlosigkeit, das ist schwer zu sagen. Nicht? Man kann manche Bilder nicht eindeutig erklären und sagen, ja, das bedeutet es. Aber ich sage vielfach so, dass wir den Fehler machen, das heißt, wir müssen ihn machen, das Bild in Begriffe zu übertragen. Das haben die nicht gemacht. Die haben das Bild auf sich wirken lassen und haben dann einen Eindruck gewonnen, der wahrscheinlich viel, viel intensiver war als unser kalter und trockener Begriff. Also die Haare weiß wie schneeweiße Wolle, Augen wie Feuerbrand. Feuer ist im ganzen Alten Testament, werden Sie sich erinnern aus den Prophetenlesungen, das Bild, angefangen vom brennenden Dornbusch bei Mose, bis zu den Strömen von Feuer, die vom Thron Gottes fließen beim Propheten Daniel. Also Feuer ist das Symbolwort für das Geheimnis des göttlichen Wesens im Alten Testament. Und wenn man dann liest, hier seine Augen waren Feuerbrand, dann ist wahrscheinlich das Geheimnis seiner Göttlichkeit irgendwie erfahrbar gewesen für diesen Visionär, für diesen Johannes. Vermutlich, nicht? Also Sie merken, im Einzelnen ist es oft nicht ganz einfach, das eindeutig zu klären. Aber das Bild wirkt als solches ohnehin von selbst, auch ohne Erklärung. Seine Füße wie Erz im Ofen geglüht. Also wenn Sie das auch wieder bildhaft hören, nicht sich vorstellen, das hat der Dürer gemacht, das war ein Unsinn. Dürer hat großartige Holznitte zur Apokalypse gemacht, aber er hat sich also nicht als Symbol, sondern er hat es einfach realistisch, naturalistisch dargestellt. Und da hat dieser Christus solche Füße aus Erz, nicht? Also solche Stahl, mit solchen Stahlfüßen steht er da. Das ist so ist das nicht zu verstehen. Sondern das sind Bildausdrücke, die uns etwas von der Souveränität seines Schreitens wahrscheinlich aussagen wollen, wie er unaufhaltsam und unbeirrbar seinen Weg geht. Seine Stimme wie das Tosen vieler Wasser, ein sehr eindrucksvolles Bild. Ich weiß nicht, ob Sie mal das Tosen vieler Wasser erlebt haben, etwa am Atlantik, in die Brandung oder beim Niagara-Fall, wenn da das Tosen vieler Wasser, und dann versucht gegen das Tosen vieler Wasser zu schreien, da wirst du merken, dass ein menschliches Stimmerl gar nicht zählt neben dem Tosen vieler Wasser. Und so ist sein Wort. Sein Wort, das durch die Jahrtausende geht. Und da kommt ein Philosoph und da kommt ein Schwätzer und da redet ein Politiker. Das ist alles läppisch. Wenn da einer zu reden anfängt, das ist gar nichts. Da ist eine Botschaft, ein Wort, eine Stimme und die geht durch die Jahrtausende. Das Tosen vieler Wasser. In seiner Rechten hielt er 7 Sterne. Nach der Deutung in Vers 20 sind das die Engel der 7 Gemeinden, die Engel sind vermutlich die Bischöfe gemeint, dass er diese Kirche letztlich in seiner Hand hält, letztlich er die Geborgenheit und die Zuversicht dieser Kirche ist, hielt er die 7 Sterne, aus seinem Mund ging ein Schwert hervor, zweischneidig scharf, und sein Antlitz war, wie wenn die Sonne strahlt in ihrer vollen Kraft. Da ist das Wort Gottes gemeint, das wie ein Schwert aus seinem Mund kommt, zweischneidig scharf. Es ist das Wort des Heils und das Wort des Gerichts, wenn du dich dem Wort verschließt. Denken Sie an den Schluss der Bergpredigt. Wer diese meine Worte hat und sie hält, gleicht einem Mann, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Und umgekehrt, wer meine Worte hat und sie nicht hält, gleicht einem Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Und da kam also Sturm und Überschwemmung und das Haus ging also zu Grund. Also das ist die doppelte Funktion des Gotteswortes. Entweder lebst du nach diesem Wort, dann ist dein Leben ein Weg zum Heil, oder du verweigerst dich diesem Gotteswort, dann wirst du merken, dass alle andere Planung des Lebens ins Unheil mündet und ins Unheil führt. Und sein Antlitz war, wie wenn die Sonne scheint in ihrer vollen Kraft. Da ist Sonne einerseits das Element des Lebens und andererseits ein Element, dem du mit deinen Sinnen nicht mehr gewachsen bist. Du musst die Augen zumachen, du musst wegschauen, du kannst nicht in die Sonne schauen. Und das ist also diese Widersprüchlichkeit, dass Gott für uns die ganze Herrlichkeit ist, die ganze Seligkeit, die Fülle aller Erfüllung und gleichzeitig überstark, überhell, übergroß, übernah, überwirklich. Also wir können es nicht bewältigen, wir können es nicht verkraften, das wird alles erst im ewigen Leben. Da ich ihn erblickte, fiel ich wie tot zu seinen Füßen nieder. Er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige. Ich war tot, aber nun lebe ich in alle Ewigkeit. Ich besitze die Schlüssel über Tod und Unterwelt. Schreibe, was du gesehen hast, was ist und was hernach geschehen wird. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf meiner Rechten sahest, und die 7 goldenen Leuchter, die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden, Und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Also bitte, das ist die Einleitungsvision an die Adressaten. Schreibe das Buch, sende es an diese sieben Gemeinden. Wer spricht, ich schaute mich um, die Stimme zu sehen, und da ist also diese Christusvision, der in seiner Kirche verborgene Herr, der im Walten der Kirche Wirksame, der also inmitten der sieben Leuchter, er ist das Geheimnis dieser Kostbarkeit und dieses Lichtes. Also wir können sagen, fünftes Evangelium, der in seiner Kirche anwesende, verborgene und in der Geschichte der Schöpfung wirksame Christus. Das ist also die erste Botschaft der Apokalypse. Wir schließen mit einem Ave Maria und bitten die Mutter Gottes, dass sie uns durch ihre Fürsprache helfen möge, diese Botschaft richtig für uns anzuwenden. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gesegnet unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.